Manchmal vergisst die Natur die Zeit. Ich war zu früh zur Welt gekommen. Viel zu früh. Ich habe solche Angst um dich gehabt, hatte Mutter mir erzählt und mich so festgedrückt, dass es fast schon wehtat. Nur eine winzige Handvoll Leben in der riesigen Wiege. Finger und Zehen wie kostbare kleine Perlen. Dein Brustkorb hob und senkte sich derart leicht, dass ich Sorge hatte, eine einzelne Feder könnte zu schwer für dich sein, geschweige denn ein ganzes Deckbett. Wie sollte ich dich schützen, wo dir unverzeihlicherweise der Schutz meines Körpers vor der Zeit entzogen worden war? Ich hatte nichts zu sagen gewusst, damals. Auch heute wüsste ich es nicht. Der Schmerz einer Mutter macht stumm, auch wenn er einen selbst betrifft. Gerade wenn er einen selbst betrifft. Geht bitte ins Haus, Kinder, sagte sie zu Almut, Viktoria und mir. Wortlos folgten wir ihrer Aufforderung. Ich durfte einen Monat nicht hinunter zu Großvater, er einen Monat nicht zu uns herauf, auf die Burg. Hin und wieder wurde ich noch in der Schule gehänselt, aber nicht wegen meiner Haare. Die würde ich mein Leben lang gescheitelt tragen, unabhängig von dem, was andere sagten oder taten. 1938, Berlin, Gefängnis Tegel. Ich blicke zu der gemauerten Fensteröffnung, durch die eisernen Stäbe in den vergitterten Himmel über Berlin. Es schneit. Schneeflocken gleiten durch die Luft. Ich höre ihren Atem. Seit Wochen ist es kalt in meiner Zelle, klirrend kalt. Die Art von Kälte, die einem in die Knochen kriecht, sie spröde macht, bis sie brechen wie Glas. Mit jeder Lüge belügt man sich selbst. Ich werde den Winter nicht überleben. Tatsächlich habe ich ihn nie gemocht. Tennis gehört in den Sommer, nach draußen, ans Licht, in die Freiheit, wie ich. Kapitel 3. Lange Schatten im Licht der untergehenden Abendsonne. Rotgoldene Strahlen, die die Kontraste zwischen Himmel, Gras und Ziegelasche schmelzen ließen. Und über allem meine verzauberte Stille, einzig unterbrochen vom Ploppen des Balles. Nach stundenlangem Rennen, Springen, Schlagen, Hechten und Hecheln waren Almut und Viktoria aus dem Garten ins Haus zurückgekehrt, um sich rechtzeitig fürs Abendessen zu waschen und umzuziehen. »Ich bleibe noch ein bisschen«, hatte ich gesagt. »Du Verrückter!« Viktoria, kopfschüttelnd. »Du kriegst wirklich nie genug, Julius.« Almut, nicht weniger kritisch. Schwesterneinigkeit. War ich verrückt? Bekam ich vom Tennisspielen wirklich nicht genug? Schwer zu sagen. Kann man vom Tennisspielen je genug bekommen? Kaum waren sie weg, begann ich, den Ball gegen die Übungswand zu schlagen, wieder und wieder. Versuchte ihn so zu platzieren, dass er nach dem Abprallen etwa einen halben Meter vor mir und neben mir aufsprang, damit ich ihn ohne große Anstrengung ein weiteres Mal zurückspielen konnte. Mit voller Konzentration drosch ich ihn vor die Mauer, in endloser Erneuerung des tausendfach erprobten Bewegungsmusters. Die kühle Abendluft auf meiner schweißnassen Haut verlor ich mich im Rhythmus meiner Schläge, vergaß Zeit und Raum. Obwohl ich das Tempo nicht verringerte, schien der Ball mit einem Mal langsamer zu werden, an Geschwindigkeit zu verlieren. Gleichzeitig wurde er in meiner Wahrnehmung größer, seine Struktur, seine Beschaffenheit traten immer deutlicher hervor. Fast meinte ich, jedes Haar auf seiner Oberfläche zu erkennen. Mit unendlicher Ruhe verfolgte ich seine Flugkurve, nahm Maß und noch bevor ich den Schläger nach vorn gebracht hatte, wusste ich, war gewiss, es wäre mir unmöglich, einen Fehler zu machen. Ich traf den Ball im perfekten Moment. »Julius, es ist Essenszeit!« Mutter am geöffneten Fenster des Speisezimmers, den Blick auf das Aschenrechteck mit den weißen Begrenzungslinien und dem geflochtenen Netz gerichtet, sowie auf die Gestalt ihres Sohnes, der unversehens in die Realität zurückkatapultiert worden war. Sehr viel später in meinem Leben sollte ich Turniere spielen. Große Turniere, wichtige Turniere, an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Ich würde gegen die Besten der Welt antreten, ganz bestimmt auch, um zu gewinnen. Aber noch mehr wäre es der Moment des Übergangs, den ich herbeisehnte. Nur noch für ein einziges Mal. Des Übergangs aus der einen gemeinsamen Welt in die ferne Schönheit jener anderen, in der der Ball in nie geahnter Vollkommenheit seine Bahn in einem eigenen, nur mir ersichtlichen Universum zöge. Ich würde alles dafür geben. Als ich das Speisezimmer betrat, war der Rest der Familie längst versammelt. Das Fräulein Beckmesser durfte als einzige Angestellte mit uns zu Tisch sitzen. Misstrauisch beäugte es meine Abendgarderobe. Oben in meinem Zimmer hatte ich mir das Hemd nur hastig in die Hose gesteckt. Jetzt bemerkte ich, dass seitlich ein Zipfel hinaushing. Gleichzeitig wurde mir klar, im hektischen Bemühen, nicht noch später zu kommen, war ich versehentlich wieder in meine Tennisschuhe geschlüpft, statt wie gewohnt zu der grauen Flanellhose die schwarzen Budapester anzuziehen. Ein Fehltritt, ganz bestimmt. Aus den Augenwinkeln nahm ich wahr, wie Vater die rechte Braue hochzog. Beruhigend legte Mutter ihre Hand auf die seine. »Setz dich, Julius«, sagte sie. Kaum war ich ihrer Aufforderung nachgekommen, ergriff die Beckmessersche das Wort. Pflichtbewusst wie sie war, nutzte sie die gemeinsamen Mahlzeiten, um die Sprachkenntnisse ihrer Zöglinge zu trainieren. »Why are you late?«, fragte sie mich streng. »I have played tennis«, antwortete ich. »How long did you play tennis today?« »About 6 hours«, erwiderte ich stolz. »Good heavens! Why did you do that?« Und im Nachklang des so sonderbaren, so einzigartigen Gefühlszustandes, in dem ich mich kurz zuvor befunden hatte, überfiel mich unversehens eine Erkenntnis. Eine Erkenntnis, die ich wie einen dringenden Befehl empfand. »I want to become world tennis champion«, sagte ich mit dem lächerlichen Ernst des Heranwachsenden. Almut und Viktoria prusteten los, das Fräulein Beckmesser schwieg schockiert. Ich blickte zu Vater und Mutter. Sie hatten ihre Haltung nicht verändert. Weiter bedeckte Mutters Hand die von Vater. Man musste schon sehr genau hinsehen, aber ein feines Lächeln lag auf ihren Zügen. Vaters Miene hingegen verriet nichts. »Bauer von E2 auf E4«, sagte Mutter. Und ohne zu zögern entgegnete Vater, »Springer von G8 auf F6.« Die Partie war eröffnet. Ein verregneter Nachmittag in der Bibliothek. Vater und Mutter auf ihren gewohnten Plätzen in den beiden Sesseln im Erker. Zwischen ihnen der Schachtisch, auf den durch die hohen Fenster selbst bei wolkenverhangenem Himmel hinreichend Tageslicht fiel. Entgegen der üblichen Gepflogenheiten beim Schach durfte nicht nur gesprochen werden, es wurde gesprochen. So hatte die Szene etwas von einem Theaterstück mit nur einem Zuschauer, mir. Meine Schwestern fanden das Ganze langweilig und vergnügten sich lieber oben in ihren Zimmern. Ich nicht. Ich saß gern im Publikum. Noch. »Nirgendwo habe ich mich wohler gefühlt, Julius«, sagte Vater und beeilte sich mit Blick auf Mutter hinzuzufügen, »außer hier, bei euch, selbstverständlich.« Er hatte von seiner Studienzeit in Oxford erzählt. Vater erzählte oft von seiner Studienzeit in Oxford. Er war der erste von Berg, der in England studiert hatte. Wenn es nach ihm ging, bliebe er nicht der Letzte.